Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und pünktlich wie die Schulkinder in Hamburg starten wir in diesen Tag ohne Maske in unserem geschlossenen Raum, aber voller Tatendrang. Was ist heute wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was sind die Meldungen, die Schlagzeilen des Tages? Und ich könnte das doch alles gar nicht besprechen, wenn nicht bei mir wäre der Waschbär der internationalen Newsverarbeitung. Was ich eigentlich sagen wollte, guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, es sind keine guten Nachrichten aus Frankfurt. Die Eintracht fliegt aus der Europa League und die Lufthansa fliegt zu wenig,
Es tut weh, ja. Die Zahlen sehen nicht gut aus und Spohr hat dann gestern gesagt, dass die betrieblichen Kündigungen jetzt auch innerhalb Deutschlands nicht mehr ausgeschlossen sind. Wie gesagt, meine Hartz-IV-Formulare sind schon ausgefüllt. Und ich finde es einfach bitter, weil wir können auch nirgendwo hinfliegen, weil die Welt einfach geschlossen hat.
96% weniger Flüge. Das ist ziemlich deutlich, oder?
Ja, und Gewinne kannst du eben nicht mit Malle-Flügen reinholen. Ja. Bitter.
Ja, im ersten Halbjahr, ne? Noch Rekordverlust von 3,6 Milliarden Euro. Das sind umgerechnet zweimal Wirecard. Also das ist, es ist nicht schön. Und wir kommen zu, ich wollte erst sagen, erfreulicheren Dingen, aber so richtig stimmt das auch nicht.
Die Schlagzeile des Tages.
FAZ. Deutschland trennt der ARD. Fast jeder Zweite für höhere Strafen bei Corona-Verstößen. Trotz einer Verschärfung der Corona-Strafen in einigen Bundesländern befürworten viele Deutsche noch tiefgreifendere Sanktionen. Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus hingegen treibt nur wenige um. Ja, es gibt den ARD-Deutschland-Trend und der weist einige interessante Zahlen aus. Zum Beispiel knapp jeder Zweite begrüßt einer Umfrage zufolge eine schärfere Gangart bei Verstößen gegen die Corona-Vorschriften. Für 46% gehen die derzeitigen Strafen nicht weit genug. Ich weiß nicht, zu welchem Teil der Bevölkerung gehörst du gerade, Niki?
Strafen sind immer so eine Sache. Auf der anderen Seite, manchmal, wenn du irgendwie in der Bahn sitzt oder keine Ahnung, auch in der Eisdiele, weißt du, und die Leute einfach die Masken nicht richtig aufhaben und die Nase rausguckt, und dann denkst du dir so, wofür macht man den Scheiß eigentlich? Also ja, da ist, wünscht genau, man sich wirklich, Frage, dass jemand da hinkommt und sagt, hier, 50 Euro, Buddy.
Ja, es ist, also ich bin ja auch gerade zweimal 3 Stunden mit dem ICE gefahren und dann war es halt eben auch so, dass dann hinter mir einer saß, der hat dann auch gerne nochmal gehustet und dann sehe ich, dann hat er halt keine Maske auf und dann greift bei mir auch diese von uns bereits in anderen Sendungen zitierte autoritäre Aggression, dass man sich auch wünscht im Grunde genommen, dass natürlich statt deiner eigenen Person der Schaffner kommt und sagt, so, du setzt jetzt dein Ding auf. Und wenn dann jetzt jemand käme und sagt, also in Stuttgart zum Beispiel werden die Bußgelder für Maskenverweigerer erhöht. Die Mindeststrafe beträgt jetzt 75 Euro. Und da muss ich sagen, da bin ich dann manchmal schon so deutsch, dass ich mir denke, ach, wäre jetzt eigentlich auch ganz schön, wenn man das, ich meine, weißt du, ich weiß nicht, wie es damals war, als in Deutschland die Gurtpflicht durchgesetzt wurde. Ich weiß nicht, wenn das in Zeiten von Social Media gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich auch wieder Hashtags gegeben, dann wären die Leute wieder mit dem Davidstern rumgerannt. Ich weiß nicht, was damals los gewesen ist. Aber unter der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, scheint es mir einerseits zwar ganz nett, wenn man sagt, man setzt auf die Eigenverantwortung der Bürger, aber andererseits muss ich sagen, sympathisiere ich mehr mit diesem Bußgeld, als es mir als liberale Mensch lieb wäre. Das muss ich auch ehrlicherweise zugeben.
Ja, weil man eben auch selbst betroffen ist. Also dieser Vergleich mit der Gurtpflicht, die viele bringen, die hinkt ein wenig, weil ja, wenn du einen Autounfall hast und nicht angeschnallt bist, dann passiert dir selbst was. Aber so ohne Maske ist es wirklich wie betrunken Auto zu fahren. Also dass man wirklich eine Gefahr für alle anderen darstellt, da auch ein Gruß an die Berlin-Demonstranten. Es ist alles sehr bedenklich, ja.
Genau, und jetzt ab diesem Wochenende greift dann ja auch die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Das gilt natürlich in erster Linie für Menschen, die mit dem Flieger zurückkommen, weil an den Flughäfen können die getestet werden. Wenn sie jetzt mit der Bahn oder mit dem Auto kommen, dann wird das Ganze nur sporadisch durchzusetzen sein. Und 93% der Menschen befürworten diese Pflichttests. Allerdings ist die Zustimmung, was das kostenlose Dasein dieser Tests angeht, stößt nur ungefähr auf Zustimmung bei der Hälfte der Leute. Also die Kostenübernahme durch den Staat finden sie falsch. Und da greift wieder das Prinzip, ja, wenn die in Urlaub fliegen, dann in so ein Risikogebiet, dann sollen sie es auch selber zahlen. Jens Spahn selber hat sich dagegen ausgesprochen, meines Erachtens zu Recht, weil er sagt, so ein Test sollte nicht irgendwie an die soziale Lage gekoppelt sein. Und da sind wir natürlich auch wieder in diesem Bereich, in dem es den Leuten natürlich mal darum geht, also die Solidarität, damit ist es dann auch nicht so weit her, sondern sagen die natürlich, ja, wann fliegen die da auch hin, dann sollen sie es auch selber zahlen. Aber du weißt natürlich nie, weißt du, welcher Teil Deutschlands muss dann wohin? Die einen besuchen Verwandte in der Türkei oder in Marokko oder keine Ahnung. Und es ist halt eben nicht so, dass dann alle so reich werden, dass sie dann die Tests auch noch zahlen könnten. Vieles ist da auf Kante genäht. Das ist aber natürlich nur meine Empfindung.
Ja, und lass jetzt mal die Frage, wer das bezahlen soll, in Klammern. Für mich ist die Frage auch, macht es Sinn? Weil viele dieser Tests sind auch wirklich nicht korrekt, beziehungsweise es heißt dann, ja, die sollten lieber noch einen zweiten Test danach, nach 5 bis 7 Tagen machen. Und du denkst dir, wer soll das dann zahlen? Also da habe ich echt so Fragen, ob diese Tests dann auch, ob man sich dann wirklich in Sicherheit wähnen kann, wenn man sagt, hey, ich habe einen Test gemacht, ich kann zur Arbeit gehen, alles ist gut und ich muss nicht 2 Wochen in Quarantäne, oder ob man sagt, ey, fuck it, geht alle 2 Wochen in Quarantäne, dann sind alle sicher. Man spart die Tests und eigenes Risiko.
Jetzt natürlich noch meine Frage, ne? Wir sind ja jetzt endlich wieder bei über 1000 Neuinfektionen am Tag. Man kann sagen, wir sind wieder wer. Und ich habe gemerkt, der Drosten-Podcast ist nur auf Platz 13 in den iTunes-Charts. Niki, werden wir zu unvorsichtig? Das ist meine bange Frage.
Ja, meine Frage...
Drosten war im Urlaub.
Ja, mein Ärgernis ist wirklich, wie oft braucht man Virologen, Epidemiologen und Gesundheitsexperten. Mhm. Man braucht sie jetzt. Und ich verstehe nicht, dass solche Leute jetzt in einer Zeit, wo man erwartet, dass sie so Spacesuits tragen wie in Armageddon und in Zeitlupe irgendwie zum Labor laufen, ja, dass sie in dieser Zeit eher so Sachen posten auf Instagram wie schöne Grüße von der Nordsee. Ja, und du denkst dir, nein!
Die Armageddon-Musik setzt kurz aus in dem Moment. Ja. Cocktailschirmchen, leichtes Wellenrauschen, die zweite Welle quasi deutet sich an. Ja,
naja, sogar die Podcaster haben es verstanden. Baywatch Berlin, ich liebe sie. Und sie machen in der Sommerpause einfach weiter und wissen, dass sie wichtig sind für Menschen, die einfach zu Hause sind und nichts zu tun haben, wie meinerseits. Und da denke ich mir, wie können die dann Pause machen und Urlaub machen? Das macht keinen Sinn.
Selbst Lanz hat Pause gemacht. Karl Lauterbach ist wochenlang herrenlos um das Lanz-Studio umhergeirrt, bevor Maischberger ihn aus dem Heim geholt und im Studio aufgepäppelt hat. Er sah so glücklich aus. Ah, ja. Ich will jetzt kein Lauterbach-Hass hören von dir. Wir haben keine Zeit. Das müssen wir verschieben auf die nächste Sendung.
Die gute Nachricht des Tages.
Ein Mädchen hat überlebt. Es war allerdings auch unnötigerweise in Gefahr. NTV schreibt, McDonald's entschuldigt sich, Mädchen erstickt fast an Maske in Nugget. Eine Mutter denkt sich nichts weiter dabei, als sie für ihre Kinder bei McDonald's etwas zu essen kauft. Doch als ihre Tochter einen Chicken Nugget verzehrt, beginnt die 6-Jährige auf einmal zu würgen. Im Inneren des Geflügelsnacks befindet sich nicht nur Hühnchen, sondern auch eine blaue Einwegmaske. Ich muss sagen, ich war überrascht, dass da Hühnchen drin ist in Chicken Nuggets bei McDonald's. Ich dachte, es wäre wirklich nur Sägespäne. Jetzt mal, dieser Chicken Nuggets ist ja quasi hart am McRib vorbeigeschrammt. Also McRib, also es ist eher also, ein schriftlicher Gag, das muss ich ehrlicherweise zugeben. Ja, Wahnsinn.
Ich will nichts gegen mein McDonald's hören.
Jetzt geht das
du weißt,
los.
Ich liebe das Filet-O-Fish, wo wahrscheinlich zu 0% Fisch drin ist.
Ja, das ist ja.
Ja, es klang für mich eher wie so eine Story wieder, wo jemand McDonald's auf Millionen verklagen will. Um
ja, aber eine Maske, die eingebacken ist in einem. Also, das heißt, da steht dann einer über der Fritteuse, dem fällt die Maske vom Gesicht in die Fritteuse und dann ist einfach. Also, muss ich sagen, vielleicht muss man an dieser Stelle dann sagen, dass also die Forderungen der Grünen, die ja einem Vorschlag aus, also beziehungsweise einem Gesetz aus England folgen, und zwar, dass Werbung für ungesunde Lebensmittel, sprich Fastfood im Fernsehen, grundsätzlich verboten werden soll. An dieser Stelle muss man sagen, vielleicht ist das dann tatsächlich kein schlechter Tipp. Und Bundesernährungsministerin Julia Klöckner steht dieser Forderung der Grünen offen gegenüber und sagt ihrerseits, ich meine, wir müssen an kindergerichtete Lebensmittelwerbung stärker in den Blick nehmen. Das sagt die Julia Klöckner. Also sie sagt, es bedeutet auch über weitergehende Beschränkungen in dem Bereich nachzudenken. Ich weiß nicht, ob sie das mit ihrem Arbeitgeber Nestlé abgesprochen hat, aber wobei ich ehrlicherweise sagen muss, Werbung für Fastfood und zuckerhaltige Dinge im Fernsehen zu verbieten, ist die eine Sache, um Kinder zu schützen. Das Problem bei der Sache ist nur, die Kinder gucken ja gar kein Fern mehr. Also TV ist ja eh Quatsch. Da muss es, glaube ich, eher bei YouTube beschränken und so.
Ja, und vor allem ist das Timing einfach beschissen, weißt du, in einer Zeit, wo du Leute demonstrieren hast, die sich bevormundet fühlen, da denkst du dir, wirklich ist es jetzt so wichtig, die Botschaft Zucker ist schlecht, dass die bei allen ankommt, weiß es nicht.
Ja, also wenn man bedenkt natürlich, dass Fettleibigkeit weltweit ja mit eine der Haupttodesursachen ist, ist dieser Gedanke natürlich nicht völlig weit hergeholt, so respektive Alkohol und Zigaretten und Drogen. Also man kann das schon nachvollziehen. Und du weißt, ich war gestern im Freibad, ich habe sehr viele Kinder und junge Menschen in Badekleidung gesehen. Ich sag's mal ganz vorsichtig, dieser Vorschlag der Grünen, so weit hergeholt ist das nicht. So, naja.
Das hat mich überrascht.
Wobei, so sehr eigentlich auch nicht. Die Welt schreibt, rechtsextreme Anschlagsserie, Verdächtigen von AfD-Nähe berichtet, Staatsanwaltschaft wegen Befangenheit von Fall abgezogen. Seit Jahren stocken in Berlin die Ermittlungen zu einer rechtsextremen Anschlagsserie. Jetzt hat die Generalstaatsanwältin den Fall übernommen. Der zuständige Staatsanwalt soll einem Verdächtigen gesagt haben, dieser müsse nichts befürchten. Zitat, ich bin ja selber AfD-Wähler. Hoppla, das ist eine harte Nummer, finde ich. Also einer der Hauptverdächtigen will von einem der Staatsanwälte, der in dieser Sache betraut ist, gehört haben, dass er sich keine Sorgen machen soll, weil der halt eben auch AfD-Wähler sei. Und auch der Leiter der Staatsschutzabteilung soll einem der Hauptverdächtigen nahestehen. Und ich sag's mal, das wird jetzt nicht unbedingt das Vertrauen in die Justiz derer stärken, die der Polizei und den Behörden generell rechte Tendenzen unterstellen. Und gut, Horst Seehofer wird auch überrascht sein, weil Rassismus ist ja eigentlich bei der Polizei verboten. Bist du auch so überrascht?
Gibt's nicht. Ja, ich hatte zwei Gefühle. Auf der einen Seite dachte ich mir, toll, dass sowas aufgedeckt wird, weil jetzt hat's ja eine andere Staatsanwältin übernommen, den Fall an sich gezogen, oder die Staatsanwältin. Mhm. Und das finde ich schon mal ganz gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wie du sagst, der Beweis dafür, es gibt institutionellen Rassismus in Deutschland auch. Und schöne Grüße auch an Hans-Georg Maaßen.
Da ist er wieder.
Gewinner des Tages.
Eigentlich der Gewinner des Wochenendes, muss man sagen, ist Alexander Lukaschenko. Er wird, ich hoffe, ich spoiler da jetzt nicht, er wird wohl Wahlsieger in Weißrussland. Die Zeit schreibt, Belarus Opposition sagt Großkundgebung ab. Die Veranstaltung sei verboten worden, teilte Svetlana Tichanowskaja mit. Nur 4 Tage vor der Wahl. Präsident Lukaschenko warnt die Opposition vor Protesten danach. Ja, gestern Abend ist eine Kundgebung, eine Veranstaltung abgesagt worden von der Oppositionsführerin, die übrigens sehr, sehr stark ist in Weißrussland. Das allein hat mich schon ehrlicherweise überrascht. Und die Behörden haben diese Absage mit einem Fest des Verteidigungsministeriums begründet. Also noch nicht mal wegen Corona. Das gibt es ja, glaube ich, auch in Weißrussland nicht. Und Lukaschenko, der ist ja seit 26 Jahren im Amt und will jetzt für eine sechste Amtszeit wiedergewählt werden, also am Sonntag, das ist der Hauptwahltag. Lukaschenko ist ja so ein Typ, wo selbst Putin sagt, aber Alex, ist das nicht langsam auch mal ein bisschen offensichtlich? Das ist wirklich, also das ist so, Wahlen in Weißrussland ist so ein bisschen wie Bundesliga mit dem FC Bayern. Also man ahnt, worauf es hinausläuft, oder?
Ich finde es auch echt bedrückend, dass mein einziges Gefühl bei der Nummer ist, boah, hoffentlich überlebt die Kontrahentin das überhaupt. Also ich erwarte, dass sie mit irgendeiner dubiosen Poloniumvergiftung oder irgendwie sowas demnächst aufwacht.
Ja, du, ihr Mann war auch mal Oppositionsführer, der ist mittlerweile im Knast. Also soweit ist das nicht entfernt. Naja.
Papala Paparazzi.
Die Rheinische Post schreibt, Promi Big Brother 2020 zieht eine Sportreporter-Legende in den TV-Knast ein. Also heute Abend startet Promi Big Brother und angeblich zieht Sportreporter-Legende Werner Hansch in den Big Brother-Container ein. Ich habe schon mehrere entsetzte WhatsApp unter anderem von Tommy Schmidt und meinem Bruder gekriegt, weil Werner Hansch ist übrigens mit 81, wäre er der älteste Teilnehmer aller Zeiten in dieser TV-Sendung und er ist eine Reporter-Legende. Die Stimme des Ruhrgebietes, der FC Schalke ist UEFA-Cup-Sieger 1997. Und dieser Mann soll jetzt in den Big Brother Container einziehen. Ich muss zugeben, ich war eigentlich traurig, um es wirklich ganz ehrlich zu sagen. Ich war wirklich traurig. Der hat echt ziemliche Schulden. Die letzte Meldung von ihm war, dass er sich von Wolfgang Bosbach 5000 Euro geliehen hat. Das war das Letzte, was ich hörte. Ja.
Ich verbinde Werner Hansch wirklich, ich bekomme jetzt bestimmt ganz viele Hassmails. Ich verbinde Werner Hansch mit dem tollen Spiel damals, FIFA 98.
Stimmt.
Von, weiß noch, EA Sports, to the game. Genau. Und ich habe das so geliebt und ich fand diese Stimme so interessant. Und dann hat man mir gesagt, ja, das ist Werner Hansch, Legende, der ist toll. Ja. Und mit ihm verbinde ich einfach dieses tolle Spiel.
Ja, das ist, genau, das habe ich ja damals auch gespielt. Und Werner Hansch ist ja der König, er ist ja quasi der Bob Ross der Lautmalerei. Der hat eine Szene, wo zwei Spieler mit dem Kopf oben zusammenstoßen. Die Szene wurde dreimal wiederholt und er hat die Szene dreimal anders kommentiert. Er ist so, da sieht man diese Kopfbrumme. Dann die nächste Szene, andere, diese Quirke. Und dann kam das nächste, noch eine Wiederholung. Oh, da sieht man schon mal diese Schwurbel. Und das Beste war, vor Jahren irgendwann, das war meine Lieblingsdiagnose, ja, da muss er vom Platz, Thomas Zichon vom FC Köln, Diagnose Innenband. Verdacht. Ja, okay. Innenbandverdacht. Das ist auch interessant. Also haben viele, der Sportarzt hat bei sich auch ein Innenbandverdacht. Naja, egal.
Ich hoffe, er gewinnt das Ganze wenigstens.
Ja, klasse!
Ich dachte, du wärst längst tot.
Damit meine ich die Theaterszene. T-Online schreibt, ohne Vorwarnung, Dieter Hallervorden entlässt sein Kabarett-Ensemble. Ja, Didi Hallervorden macht kurzen Prozess. Er hat dem gesamten Ensemble seines Kabaretts die Wühlmäuse gekündigt. Wegen der Corona-Zwangspause sei ihm nichts anderes übrig geblieben. Das ist natürlich bitter. Er hat ja zwei Theater, unter anderem die Wühlmäuse. Und jetzt, um die Insolvenz abzuwenden, hat er ohne Vorankündigung halt dem Ensemble gekündigt. Und das ist natürlich ziemlich bitter. Und ich weiß nicht.
Ich fand einfach den Namen Die Wühlmäuse.
Also.
Das ist also so ein lustiger Name im Zusammenhang mit so einer Fast-Insolvenz. Das ist einfach irgendwie.
Ja, zugegeben, ja. Also ich stelle mir gerade vor, wie er dann so, wenn dann die anrufen und eine Erklärung von ihm wollen, Honig im Kopf, Honig im Kopf. Also, ich gebe es ehrlicherweise zu, ich wollte eigentlich nur Didi Hallervorden parodieren.
Naja. Das ist tragisch.
Verlierer des Tages.
Ist für mich Gerhard Schröder. Er mag ein guter Bundeskanzler gewesen sein, er ist ein lausiger Podcaster. Ich bin stinksauer.
Was?
Wir sind beide Fans von Die Agenda. Aber der Podcast kommt jetzt nicht mehr wöchentlich. Er hat ja vor 2 Wochen oder so hat er gesagt, ich bin jetzt im Sommerrhythmus. Und nein, jetzt kommt es gar nicht mehr. Am Dienstag müsste die neue Frage. Ja, du bist ja,
nein,
du bist ja blind vor Liebe.
Bela Ander hat noch Zeit, es heute zu veröffentlichen.
Komm, hör auf.
Weil, also klar, die Ausrede, dass er jetzt im Sommerturnus sei, alle zwei Wochen, kam so ein bisschen shady daher. Man hatte das Gefühl, na, einer von euch beiden hatte einfach keinen Bock aufzuzeichnen.
Ja, wer wohl?
Und
wer hat denn mit Golf angefangen? Bela, gib mir nicht auf den Sack.
Ja, aber Bela ist gerade auf Malle. Er macht Urlaub.
Sören, wenn Bela klingelt, ich bin nicht da. Der kommt wieder mit seinem Podcast-Scheiß. Guck mal da unten hin. Der kommt gerade mit dem Auto. Der
hat
seinen Podcast-Koffer dabei. Der soll mir nicht auf den Sack gehen. So, was soll ich noch erzählen? Ich weiß es auch nicht. So, ach komm, doch heute in der Folge mache ich Laffo nieder. Komm, drück mal auf. Ich pack nur einen aus. Laffo, die alte. Naja, gut. Ich bin gespannt, ob es heute noch kommt. Ich will noch abjammen zur Titelmelodie.
Bela, lass mich nicht hängen, come on.
Ja, vom Wegen.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Urlauber freuen sich, Forscher warnen. Wird die Nordsee das neue Mittelmeer? Niki?
Nein.
Du hast nur Angst, dass du immer demnächst auf irgendwelche Nordseeinseln musst, oder?
Da fahren wir nicht hin. Niemals. Niemals.
Okay, okay, und jetzt kommt meine absolute Lieblingsschlagzeile für den heutigen Tag. Das ist Bild, as Bild can. Sauerei am FKK-See. Wildschwein klaut nackte Mann Laptop. Sauerei, weil er ein Schwein ist. Also das Bild ist toll. Nackter Mann, ja, so Typ, so Mitte 60, rennt einem Wildschwein her, hat so eine Aldi-Tüte hat und da drin ist wohl so ein Notebook oder FKK-See. Ich finde das toll. Ah, das ist schön. Ja,
Micky?
Ja, was denn?
Kannst du jetzt noch den Wagner machen? Komm. Was schreibt er denn heute?
Nein, heute lassen wir es.
Komm.
Nein, wir lassen es weg. Komm.
Bitte. Was schreibt er denn?
Es geht um Hiroshima.
Oh.
Okay. So, um hinten raus noch einen ernsten Ton zu finden. Die Situation in Beirut ist natürlich nach wie vor dramatisch und verheerend. Um vielleicht ein bisschen helfen zu können, haben wir in den Shownotes einen Link zum Spendenkonto vom Deutschen Roten Kreuz in Sachen Libanon-Hilfe. Seid doch so nett, gebt euch einen Ruck und spendet ein wenig. Das ist, glaube ich, mehr als angebracht. Ansonsten bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen ein schönes Wochenende, oder Niki?
Danke, tschüss.
Vielen Dank, ciao, tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.